So, da sind wir in der nächsten Formless Week. Ja, ob man es glaubt oder nicht, wir müssen natürlich für euch diese Woche noch AEW besprechen. Und deswegen haben Mathis und ich uns heute um 14 Uhr zusammengesetzt hier. Ja, oh my goodness, it's pre-taped. So, und besprechen natürlich für euch die dieswöchige oder beziehungsweise letztwöchige Rampage Collision vom Samstag und natürlich Dynamite vom gestrigen Tag. Ja, Mathis, hast du schon richtig Bock?
Ich habe richtig Bock, weil ich habe ja gehört, Rampage soll ja immens gut gewesen sein. Und ja, Ken hat sich wieder mal aus der Affäre gezogen, der Schlawiner, der wusste, was auf ihn zukommt. Ja, aber ansonsten, Collision fand ich gut. Dynamite ist und bleibt die B-Show und für die Marks. Ja, aber wir haben zum Glück ein paar Lichtblicke und die wollen wir natürlich heute mit euch besprechen.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, Rampage ist absolut die Show für die Marks gewesen, aber ich muss die Folge besprechen, denn sie war ja an meinem Geburtstag. Ja, da fand sie statt und deswegen will ich natürlich auch noch was darüber sagen. Ja, ich habe sie mit Ken tatsächlich geguckt und Ken hat einen Wutanfall im Main Event bekommen und hat gesagt, Alter, ich habe keinen Bock mehr, ich will Rampage nicht mehr gucken.
Aber du musst. It's in your contract.
Genau. So sieht's aus. Ne? Also ja, wir haben Rampage bei uns. Das ist die Rampage-Ausgabe Nummer 104 aus Tampa, Florida. Am 2.8. getaped, am 4. August, also meinem 43. Geburtstag, aufgenommen im Jüngling Center in Tampa, Florida. Circa 4.900 Zuschauer waren da. Und es ging los mit diesem Match hier, ein Six-Man-Tag. Kip Sabian, Butcher and the Blade treten an gegen die Hardy Boys und Keith Lee.
Warum ist hier Keith Lee dabei? Ist der nicht Best Buddy mit Dustin Rhodes?
Ja, und warum hat man nicht zum Beispiel die beiden Jungs, die unten stehen, Ethan Page oder Brother Zay oder wie auch immer, damit reingenommen? Nobody knows. Ja.
Und lass mich raten, The Butcher und The Blade haben jetzt endlich angefangen, die Tag Team Division richtig aufzuräumen.
Nee, leider nicht. Wie man nämlich hier sieht, kriegt er dann auch gleich direkt die Delete Headbutts ab. Ja, Kip Sabian zeigt dann nochmal irgendwie ein Split-Legged Moonsault nach draußen auf die Hardys runter. Ja, Butcher und Blade kriegten dann auch nicht so viel geschissen. Ja, dann gab es am Schluss hier diesen Lift-Up. Ja, eine Variante aus dem Choke-Slam und dem Lift-Up. Dann gab es die Swanton-Bomb und ob man es glaubt oder nicht, Matt und Jeff und natürlich Keith Lee gewinnen gegen die Undercarder.
Wow, ganz Tag, toll. Oder? Ja,
ging so. Das war, aber glaub mir, es geht noch weiter bergab. Also,
there's more?
Ja, absolutely more. Ja, dann haben wir hier die Jungs hier sitzen, The Kingdom, ja, und die Mike Bennett und wie heißt der andere noch? Ich habe es schon wieder vergessen. Die sind so selten da. Das ist immer das Problem. Ne? Da vergisst man dann teilweise schon irgendwie, wie die Leute heißen.
Matt Taven?
Ja, Matt Taven, genau. Ja, Matt das Taven. War's, danke. So, Matt Taven, ja, die sitzen dann beide da und keine Ahnung. Ja, ich weiß, es kommen wieder die ehemaligen Ring of Honor-Fans. Oh, Matt Taven ist doch der geilste der Welt. Ja, so, also hier sitzen wir jetzt irgendwie da und sagen dann, ja, guck mal, Roderick Strong, Adam Cole war früher auch mit uns zusammen in dem Team und da waren wir noch total toll. Dann sah man tatsächlich auch mal Bilder davon, ja. Und
hey, wow.
Aber der hat uns dann auch im Stich gelassen. Du solltest wissen, dass Adam Cole alle Leute im Stich lässt. Da habe ich gesagt, ja gut. So haben sich die Hardy Boys backstage mit den Young Bucks getroffen und die fordern dann, wer ist denn das geilste Team? Und dann habe ich gesagt, ja, keiner von euch.
Ja, weil das geilste Team ist gerade Titelträger in der AEW. So sieht's aus.
So, dann hatten wir NRJ. Hier schon nicht mal mehr NRJAS.
Was ich schon mal gut finde.
Ja, die tritt an gegen diese Dame hier, Sky Blue. Und ja, die haben ein relatives Standard-Match. Ihr Roundhouse-Kick hat tatsächlich irgendwann mal getroffen. Das war okay. Dafür sah der hier dann wieder nicht so gut aus, dieser Downward Spiral. Dann ist Angelo Parker auf den Ring gegangen und wollte den Kuss von Sky. Sie hat ihm natürlich eine Ohrfeige verpasst. Und dann ist sie in den Queenslayer genommen worden und musste aufgeben.
Okay. Ja, ich meine, dass NRJ mal was gewinnt, finde ich gut. Ich meine, Sky Blue ist auch jetzt nicht schlecht. Ich glaube, das war es. Eines der besseren Matches wahrscheinlich bei Rampage.
Ja, toll war es trotzdem nicht, bin ich ganz ehrlich. Also NRJ ist einfach immer noch total unsicher im Ring nach all den Jahren. Sie hat dann ja auch irgendwann noch eine Promo gehalten, dass sie jetzt ja kein Rookie mehr wäre. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war. War es bei Collision, wo sie gegen Hikaru Shida dann da irgendwie rumgebitcht hat, so, wo ich dann auch gesagt habe, doch, du bist absolut noch ein Rookie. Mhm. Du bist noch fucking green.
Und wenn ich das noch sehe, dann denke ich mir auch so, ja, da ist noch jemand... Ein fucking Rookie, yeah. Nämlich die Writer dieser Show.
Ja, wobei ich sagen muss, das hier war sogar einigermaßen witzig. Ne? Sie hat dann irgendwie Squats mit René auf dem Rücken gemacht und bla. Und es war dann so ein bisschen so eine Oldschool-Bill Kazmaier-Promo oder wie auch immer. Ne? So der Strongman, der es halt kann. Sie hat dann eben auch angesagt, ja, jetzt muss ich gegen Mercedes Martinez ran. Wo ich da auch gedacht habe, ja, weil sie jetzt wieder niemanden haben, müssen sie jetzt die Mädels von Ring of Honor holen und damit sie der ein bisschen Gewicht umgeben. Mercedes Martinez war ja mal der Champion bei Ring of Honor. Kann man denn da ein bisschen was machen? Aber es hat mich halt auch irgendwie überhaupt nicht interessiert. Aber das Match kommt dann ja bei Collision. Dazu sagt sie dann hier auch noch was. Ach ja, und dann sagt sie, ungelogen am Ende, Mama is coming home. Nein, Leute.
Nein.
AEW, ihr fangt jetzt nicht an, Rhea Ripley irgendwie zu korrigieren oder zu imitieren. Lassen wir das bitte.
Nee.
Das funktioniert
mit
Chris Statlander nicht.
Vergiss es. Ah ja. So. Da wäre ich schon wieder auf 180 gewesen, wenn ich das gesehen hätte. Okay. Ach ja, genau. AR Fox ist ja jetzt mit Swerve, weil er gegen Darby Allin geturnt ist. Genau.
So, und dann kam, kurz davor, da habe ich jetzt kein Bild von drin, war noch Tony Schiavone mit Paul White da beim Parking Lot Brawl und erklärt, dass Pac verletzt ist. Wow, cool, gerade er ist wieder zurückgekehrt, jetzt schon wieder verletzt. Und das Death Triangle will aber trotzdem gegen den Sieger des Main Events antreten. Ich so, ja, super. So, und dann sehen wir Swerve Strickland und AR Fox. Und AR Fox hat hier irgendwie dieses Redneck-Outfit an. Das hat er deshalb an, weil das noch das Blut von Nick Wayne ist, den sie ja so hart zusammengetreten haben. Und das ist jetzt getrocknet. Und er trägt das denn noch, weil er so ein harter Kerl ist.
Ach so, ich dachte, weil... er sich einfach die Waschmaschine nicht leisten konnte.
Ja, das könnte auch sein, ja. Und Nick Wayne, hier sehen wir es mit dem Fake-Blut, ne, aus dem Film keine Ahnung. Und die treten gegen die Jungs hier an, Logan Cruz und Tishon Perez.
Wer?
Und, ja, genau. Und das war es dann auch schon direkt. Dann haben sie irgendwie verloren. Dieses Bild hier, Swerve und AR Fox haben gewonnen nach, ich glaube, einer Minute 20 oder so. Dann kommt ein TV-Segment, das ich bewusst hier reingenommen habe, dieses Bild, weil Ken Aaron Solo so liebt. Schieß mir ins Maul. Das macht er dann hier auch, ja. Und dann sagt Johnny TV irgendwo an einem roten Teppich, ja, ich fordere den Locker-Room heraus. Ich so, okay. Da haben sie auch wieder richtig viel für dich, Junge. Das ist
Alter.
Ja klar. So, dann haben wir Brian Cage, Big Bill und Prinz Nanda und die halten eine kurze Promo auf die AEW World Tag Team Champions, also auf FTR, weil sie ja bei Collision gegen die antreten müssen. Das war nichts Besonderes, aber okay, diente dem Zweck. Und dann kommen wir zum Schwachsinn des Abends. Die Best Friends, die Undercarder sind. Ja, man kann es nicht anders sagen, sie gewinnen ja nichts. So, treten an gegen den Blackpool Combat Club. In einem Parking Lot Brawl. Wir wissen nicht wieso. Das ist einfach so. Wir machen es halt einfach. Und ja, nicht mal eine Minute im Match. Und das hier passiert. Trent Barretta blutet. Nicht eine Minute im Match.
Alter.
Ja.
Ich.
Und John Moxley natürlich auch, weil wenn einer...
Ja, natürlich.
Er natürlich auch
bluten. Ich bin jetzt, glaube ich, wirklich schon langsam so weit zu sagen, dass ich den Blackpool Combat Club schlimmer und nerviger finde als die Young Bucks.
Ja, das
ist hart. Und das ist hart, ja. Weil man hat hier eigentlich fähige Worker, aber nein, John Moxley muss ja wieder einmal bluten und muss hier wieder irgendwas. Ich bin mir sicher, also ich weiß es nicht, aber Claudio wird sich wahrscheinlich auch hier wieder hier nur dabei gedacht haben, Alter, wo bin ich hier gerade? Ich verstehe es nicht, warum man, egal gegen wen der Blackpool Combat Club geht, es muss sofort irgendeine Stipulation sein. Alter, was hat euch William Regal beigebracht? Ihr seid Wrestler und keine Junkyard-Dogs.
Ja.
Ihr seid nicht auf der Müllhalde, ihr seid in einem fucking Wrestling-Ring. Und deswegen wrestelt verdammt noch einmal.
So, ja, und genau das ist das Problem. Ne? Also hier geht es die ganze Zeit hin und her und keine Ahnung. Und dann gibt es hier was mit der, dann gab es eine Powerbomb auf die Motorhaube von irgendeinem. Dann gab es den Cesaro-Swing. Dann hat The Gentleman hier, Kentucky Gentleman oder wie auch immer, hat dann John Moxley natürlich noch blutiger gehauen. Es gab einen Suplex auf eine aufgestellte Absperrung. Dann dieses Ding hier, was schon, wo Claudio sich schon selber so in der lag dann auf dem Ding und es war einfach vollkommen, also es war überhaupt nicht safe. Und dann haben sie ihn damit Schildern gehalten und Claudio musste sich dann so selber auspendeln. Dann sind sie auf ihn runtergesprungen, dann ist das Ding nicht richtig zusammengebrochen. Es war wieder wunderbar scheiße. Dann hat Claudio, ich glaube, Trent hochgehoben und aufs Dach geschmissen. Ja, er landete danach einen Back-Body-Drop auf der Windschutzscheibe. Ja, dann hat, man sieht es hier nicht so gut, hier sieht man es ein bisschen besser, hat tatsächlich Chuck Taylor einen Barbed-Wired 2x4 angezündet.
Alter.
Ja, weil das Publikum ja letztes Mal We Want Fire, da hat Tony natürlich gedacht, wow, super.
Ja, und außerdem ist Tony ein Genie, denn das ist ja quasi eine Reminiszenz an Terry Funk, wo er mit Tommy Dreamer war das, glaube ich, gegen Mick Foley und Edge beim ECW One Night Stand 2 gekämpft hat. Und ja, da kam ja Terry Funk auch raus. Und das ist natürlich eine Huldigung an diese ganze Szene. Und da weißt du was, leck mich doch am Arsch.
Ja, so, und dann kommt Orange Cassidy mit Mama Trent.
Was macht Orange Cassidy hier auf einmal?
Ja, weil der ist ja bei den Best Friends.
Ach so.
Und der fährt dann mit, Gott sei Dank hatten sie vorne eine Lücke freigelassen, sodass die Mama natürlich direkt da reinfahren kann. Und dann hat Orange Cassidy sich eine Kette um die Hand gebunden. Das hat aber auch nicht so lange gehalten. Dann gab es nämlich irgendwann den Death Rider von Wheeler Utah gegen Orange Cassidy auf die Motorhaube. Dann musste Mom gehen und Claudio hat ihr Auto kaputt gehauen und dann haben sie währenddessen die Best Friends gepinnt und dann hat Claudio noch die Absperrung auf Moms Auto gehauen und John Moxley hat noch die Reifen von ihr zerstochen.
Ja, aber das ist so ein...
Jetzt mal ganz ernsthaft, ja, und dann natürlich die Erwachsene-Show, sie müssen allen die Mittelfinger zeigen, jetzt mal ganz ernsthaft, ne, diese Show, die da abgegangen ist, die haben am Schluss ein Auto kaputt gehauen, das ist eine Show, die ein 14-jähriger Teenager geschrieben hat.
Ja.
Yay, ich kann alles kaputt machen, das macht voll Spaß, super.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich hab mir ja schon ein bisschen recherchiert, was die Ratings angeht.
Ja, die haben
dieser Bullshit hat im Vergleich zu letzter Woche an Zuschauerzahlen gewonnen.
Ja.
Und, also, ganz ehrlich, Leute, das ist das, was ihr sehen wollt, das ist das, was ihr sehen wollt, Sie haben eine Konfrontation und es gibt einen Parking-Lot-Brawl.
Ja, das gucken die aber nur so und so lange. Die gucken das jetzt einmal und dann haben sie es gesehen und dann ist es vorbei. Weißt du, danach, Hotshotting sorgt immer dafür, dass erstmal Zuschauer wieder einschalten, weil sie sich denken, oh, gucken wir mal, was da geht. Aber wenn es dann irgendwann langweilig wird und du immunisierst dein Publikum, dann geht es wieder bergab. Das ist so.
Ja. Und der Blackpool Combat Club immunisiert im Grunde seit jetzt mehreren Wochen das AEW-Publikum, was brutale Matches angeht.
Das ist richtig.
Ja.
So, genau da, da sitzen wir und damit werden sie sich irgendwann in eine Sackgasse manövrieren, ne? Weil es macht einfach keinen Sinn, wenn ein Upper-Mid-Card-Team gegen so ein Undercard-Team in so einem Match steht für gar nichts. Aber gut.
Naja.
Dann gehen wir über zur dieswöchigen besten Show. Das war AEW Collision Nummer 8 vom 5.8.2023 in der Bon Secours Wellness Arena in Greenville, South Carolina. Und wir hatten circa 4.500 Zuschauer in der Halle. Und ja, es gab am Anfang wieder die üblichen Interviews. Punk hat was zu seinem Real World Championship gesagt. Ricky Starks sagt natürlich, dass er ihn abnehmen will. Ja, The Machine, Brian Cage, der mal wieder das Surfer Sting Gedächtnis Outfit angezogen hat, und Big Bill wollen FDR die Titel abnehmen. FDR sieht das natürlich ein bisschen anders. Und das ist dann auch direkt der Opener. Big Bill und Brian Cage treten an gegen die amtierenden FTR, also die amtierenden AEW Tag Team Champion FTR. Mattis, sag was zum Match.
Jo, es ist wieder einmal wunderschön mit anzusehen, dass wenn mit / Undercarder gegen fähige Leute antreten, die mit ihnen tanzen können, es auf einmal wieder Spaß macht, denen auch zuzusehen. Ja. Denn das war mit, glaube ich, das beste Match, was Brian Cage und Big Bill jemals abgeliefert haben. Ich meine, das Triple Threat von Big Bill war auch gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber hier wurden wirklich Big Bill und Brian Cage dank FTR auch gut dargestellt. Sie waren die Powerhouses. Ja. Sie haben wirklich zwischendurch haushoch dominiert. Ich meine, Ryan links oben im Bild findet das nicht so toll. Und es gab einige gute Manöver. Es wurden, FTR musste wirklich tricksen, dass sie den Tag machen konnten. Es wurde wieder, glaube ich, Cash Wheeler wurde am Anfang isoliert, dann wurde Dex Howard, wurde ein bisschen als das Powerhouse von FTR dargestellt, aber selbst er hatte Schwierigkeiten gegen Brian Cage und Big Bill. Schlussendlich natürlich ist es aber auch ganz klar, wer hier am Ende gewonnen hat, denn ich glaube, es war Brian Cage, der dann den Finisher einstecken musste.
Die Shadow Machine, ja.
The Shadow Machine. Und natürlich
behielt. Die jetzt witzigerweise wieder Shadow Machine heißt, ne?
Finde ich aber besser.
Ich auch. Ich fand es ja in Ordnung, dass sie das für Brody Lee Big Rick genannt haben und so, verstehe ich alles. Aber Shadow Machine klingt einfach geiler. Bin ich ganz ehrlich. Das ist ein geiler Name und es kommt auch cooler, wenn jetzt hier Riccoboni oder so, dass dann Ian Riccoboni, wenn er das dann irgendwie auch so schreit, ne? So Shadow Machine, das kommt einfach besser, das klingt besser. Ich finde auch, also ich gebe dir recht, ich fand es besonders gut, als sie auch diesen Double Shoulder Block von Brian Cage verkauft haben, wo sie wirklich für ihn beide zu Boden gegangen sind, weil er einfach so ein Vieh ist. So.
Ja.
Das ist doch vollkommen in Ordnung, so kann man es ja auch darstellen und dann hat es auch geklappt.
Absolut. Und dann nach dem Match kam es endlich, weil ich glaube, es war in der letzten, also in der Nummer 7 Collision war es, da hat Punk zum ersten Mal, glaube ich, so circa einen Monat vor der Show das Wembley-Stadion angesprochen.
Ja.
Weil er dachte so, ja, es wird endlich mal Zeit. Und FDR denken sich hier, ja, okay, dann es wird Zeit, dass wir endlich ein paar Matches bringen. Und Dex Harwood sagt, ja, wir haben im Grunde alles gewonnen. Wir haben alles gemacht, was wir in unserer Karriere machen wollten, bis auf etwas. Und Cash Wheeler sagt dann nur zwei Worte: Young Bucks.
Genau. Die brauchen ja noch den Tiebreaker, also das Rubber Match, wie Cody Rhodes es wahrscheinlich genannt hätte. Und das soll jetzt bei All In stattfinden. Und das ist auch okay.
Also ganz ehrlich, ganz kurz. Ich denke, das kann auch wirklich gut werden. Weil in FTR können, glaube ich, selbst die Young Bucks ein glaubhaftes, not flippy shit Wrestling Match hinbekommen.
Ja, wobei die letzten Male, also als sie aufeinander getroffen sind, war es meistens nicht so toll. Also da hatten sie auch eigentlich ein gutes Match so bis zur 18. Minute und dann mussten sie noch 9 Minuten ungefähr drauflegen, wo ich auch gedacht habe, Alter Leute, das ist nicht notwendig. Wirklich nicht. Naja. Gut, gucken wir mal, wie es in Wembley aussehen wird. So, dann sehen wir nach einem Werbebreak Tony Schiavone mit Juice Robinson backstage und da steht Juice Robinson mit einem Jay White Pappaufsteller und dieser Pappaufsteller kriegt dann sogar direkt einen Job vom echten Jay White und dann sagt er, ja, wir sind hier da, um mit der Bang Bang Gang jetzt aufzurollen, damit meint er natürlich die Guns. Und Jay White kündigt an, dass er Metalik, ehemals Grand Metalik aus WWE, der jetzt ja bei AEW untergekommen ist, heute den Gar ausmachen will.
Und das war die beste Szene.
Das war super, ja. Das war sowieso irgendwie sehr weird, was die Jungs da gemacht haben, die dann auch noch so ein bisschen ausrasten und keine Ahnung. Und dann haben sie Schiavone noch verarscht mit It's Sting und was weiß ich nicht was. Vollkommen zu Recht, nur um einfach mal darzustellen, was für eine Pfeife Schiavone Stallone mittlerweile am Kommentatorenpult ist. Und das beweist er auch gerade mit Sting bestens wieder bei Dynamite.
Ja, ich dachte mir genau das Gleiche.
Ja.
Jo, gutes Segment wieder. Ich finde wirklich Bullet Club bzw. Bang Bang Club sind ein gutes Stable.
Ja.
Die passen auch gut zusammen.
Bullet Club Gold. Ja,
genau. Bullet Club Gold, genau so ist es.
So,
dann haben wir
das zweite Match. TBS Championship. Chris Statlander verteidigt ihren Women's Title gegen diese Dame hier, Mercedes Martinez. Und Match ist okay, aber Publikum ist nicht richtig drin.
Nee. Es ist auch wirklich einfach das Problem mit dem TBS-Title.
Ja. Es ist einer zu viel. Es ist einfach einer zu viel. Du brauchst keine zwei Women's Title. Das ist einfach so. Und Match geht einigermaßen lang, ist natürlich auch, also geht 10 Minuten, was ich grundlegend in Ordnung finden würde bei einer Frau wie Mercedes Martinez, einfach weil sie ein Powerhouse ist gegenüber anderen. Aber Chris Statlander hat für alle anderen auch genauso lange gebraucht, 8 bis 10 Minuten. Also was hebt jetzt Mercedes Martinez da ab? Für mich gar nichts. Tut mir leid. Also in meinen Augen hätte Chris Statlander die vorherigen Matches gerade gegen so Undercard-Mädels schneller gewinnen müssen. Das ist einfach so. Also die hätte sie in 4-5 Minuten alle machen müssen. Dann hätte man mit Mercedes Martinez so ein 10-12-Minuten-Match aufsetzen können und ihr auch mal einen Stellenwert geben, der nämlich einfach sagen zu können, ja, die war halt auch mal Ring of Honor Women's Champion.
Ne? Jo. Aber eben, du hast es angesprochen, die Problematik einfach mit dem TBS-Title. Der ganze Werdegang dieses Titels ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Es ist jetzt einfach ein Titel, der gezwungenermaßen da ist, weil TBS ihn wohl haben will.
Ja.
Aber er hat keinerlei Relevanz. Da hat sogar, und da kommen wir noch später dazu, da hat sogar jetzt nach dieser Dynamite-Show der FTW-Titel mehr Relevanz bekommen.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Diamante, die wir hier jetzt noch sehen, erkennt man jetzt nicht so gut, aber die kommt dann auch noch rein und man denkt zuerst, sie macht den Save, macht sie aber nicht. Sie hilft stattdessen Mercedes Martinez, Chris Statlander am Boden nochmal zu würgen und dann kommt Willow Nightingale und die verprügelt dann sie auch nochmal. Ach nee, die hilft ihr tatsächlich.
Das wäre geil gewesen.
Ja, das wäre lustig, habe ich auch zu Ken gesagt. Wie witzig das jetzt wäre, wenn sie jetzt auch noch auf sie einschlägt. So. Nee, also Willow Nightingale hilft dann Chris Statlander und Diamante und Mercedes Martinez verpissen sich.
Jo.
Ja, dann sehen wir eine im Marilyn Monroe-Look, im Schlafanzug, wie auch immer, oder hier im Satin-Mantel, ja, sehen wir Bademantel, sehen wir eine Toni Storm, die ein Temper Tantrum hat bei Skiavone. Also Toni. Und sie sagt dann, ja, was ist denn hier überhaupt los? So, reichen meine Fähigkeiten einfach nicht so? Warum ist Hikaru Shida da? Ich bin doch Toni Storm. Ich werde von Fans weltweit bewundert und bla. Also was ist denn und hier?
Ich rege mich nicht auf. Genau. Ich bin ganz ruhig.
Ich fand die Idee okay, aber ich habe es ihr nicht abgekauft. Tut mir leid, sie war überhaupt nicht drin. Es wirkte alles aufgesetzt, als wenn sie eine Maske trägt, so als wenn sie es überhaupt nicht ansatzweise fühlt. Es ist eine Richtung, die ich in Ordnung finde für sie, aber ich fand es nicht gut gespielt.
Ja, aber vielleicht kann man ja da noch ein bisschen was machen. Dann, ja. Also ich muss hier mal ganz kurz Credit für den Gegner von Samoa Joe jetzt beim nächsten Match geben.
Der Pendico.
Ja, der Typ hat, glaube ich, ein Match insgesamt in den ganzen, glaube ich, 3 Jahren, wo er jetzt schon dabei ist, gewonnen. Also, dass er sich halt immer hinlegt und immer trotzdem auch nur für 10 Sekunden oder sonst was voll da ist, das kann man hier auch mal würdigen, auch wenn es hier natürlich nach 15 Sekunden vorbei ist.
Ja, also tatsächlich ist es natürlich so, er ist ein Job-Guy, ne? Und er hat jetzt, ich glaube, letztes Jahr hatte er 5 Siege oder sowas, ne? 2022 so. Und das war dann natürlich auch oft dann auch irgendwie in Tag-Matches oder was weiß ich nicht was so. Und er ist halt der Job-Guy von AEW und das erwartet man von ihm und dann gibt es den Coquina Clutch und das war's. So, und Samoa Joe, das ist ja das, worauf es jetzt hier letzten Endes hinausläuft, wofür es eigentlich auch da ist. Joe sagt irgendwie, du bist nicht der Best in the World, CM Punk, und es kann nicht sein, dass unser Match hier durch einen Einroller entschieden wird, und deswegen fordere ich dich, ich glaube sogar um den echten AEW World Title, bei All In.
Ja, und das ist ein Match, was ich gerne noch einmal sehen will.
Jo,
absolut. Definitiv.
Also, das wird auch laufen vor den Fans.
Das denke ich auch.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu. Das war ein Kritikpunkt von mir. Es war mir ein bisschen zu viel Tony's Schiavone.
Ja, das stimmt. Aber dafür muss ich sagen, im Gegensatz zu Tony Storm habe ich es Anthony Bowens absolut abgekauft.
Ja. So. Das war super.
Ja, also er hat ja dann auch irgendwie gesagt, ja, Billy Gunn weigert sich, seine Stiefel zurückzunehmen. So, er gibt sich die Schuld für die Niederlage und so weiter und so fort. Und Mann, Billy, du hast uns irgendwie auf den Track gebracht. Wir sind wegen dir auch so groß geworden und bitte rede mit uns. Das war gut.
Ja.
Fand ich stark.
Das fand ich richtig stark. Und anscheinend sieht man sie nächste Woche bei Collision in Tag Team Action.
Ja, das wird wahrscheinlich dann auch wieder gegen irgendein Jobber-Team sein. Ich finde, die könnten jetzt auch mal gegen irgendein ordentliches Team gehen. So, ne? Meinetwegen können sie auch Butcher und Blade wegboxen, das ist mir egal. Aber nicht nur immer Job-Guys wegballern, das ist zu wenig.
Da muss ein Speaking of Job-Guys wegboxen, quasi.
Ja.
Geh nochmal zurück auf dieses Bild von Malakai.
Ja, er braucht
einen Bart. Bitte, ja, er braucht einen
Bart. Er hat aber schon wieder mehr Ansatz. Man hat es gesehen hinterher. Ja. Also Gott sei Dank, ja. Ja, wir sehen hier Darius Martin natürlich. Dann in der Mitte ist es jetzt Big Shoddy Lee, glaube ich, heißt er jetzt. Ne?
Ja, Lee Johnson,
Big Shoddy Lee. Ja, Lee Johnson, genau. Der ja eigentlich auch, Lee Johnson, der ja eigentlich erst kürzlich mal heel geturnt war und jetzt auf einmal wieder klammheimlich face ist, weil interessiert ja eh keine Sau mit ihm. Ja, und die Zukunft, Action and Ready. Das ist ja auch weit gekommen, der Junge. Und die sagen dann am Anfang, ja, Julia Hart wollen wir nicht am Ring haben, und dann wird Julia Hart banned from ringside und das Publikum buht.
Ja, Alter, ich habe das so gefeiert, dass sie gesagt haben, Julia Hart weg, buh!
Ja,
und Alter. Brody King ist massiv over gewesen. Also mit diesem Ho, Ho, Ho. Das war schon richtig gut. Die Szene war nicht so gut. Also diese Szene, wo Malakai Black quasi Action and Ready aus dem Ring zerrt, und man sieht halt, wenn man die Kamera hält, halt auch leider drauf, wo Malakai ihm nur einen leichten Schubser gibt und Andretti wirklich mit selber nach hinten rennt, um gegen die Barrikade
zu fahren. Ja. Genau.
Das war nicht so gut. Dafür war das wieder super gut, wo wirklich der Arm isoliert wurde, wo Buddy Matthews im Ring war. Übrigens gratuliere Buddy Matthews, denn Rhea Ripley und Buddy Matthews sind verlobt. Also an alle da draußen, die noch Chancen sich erhofft hatten.
Die auch Chancen sich erhofft haben, wartet mal 6 Monate, dann kündigen sie die Verlobung wieder auf, wie damals mit Alexa Bliss.
So. Shots fired.
So. Ja, so. Ein Cannonball in die Ecke gegen Lee Johnson. Ich weiß gar nicht, wer war das hier? Action and Ready?
Action and Ready hat einen schönen Moonsault nach draußen gezeigt. Ja. Übrigens, es ging, glaube ich, um die Trios-Titel, aber die interessieren eh auch keinen. Und ich bin auch dafür, das House of Black soll bitte noch weiterhin ewig lange diese Titel behalten, weil es ist eh komplett scheißegal. Sie sind, glaube ich, das einzige bestehende, wirklich funktionierende Trios-Team zurzeit in der AEW.
Absolut, aber das war ja
damals,
ich bin ganz ehrlich, ne, weil ja viele Leute immer sagen, warum meckert ihr immer über die Trios-Title? Alter Leute, wir meckern doch nicht einfach so über die Trios-Title. Alter, bei NWA waren die Six-Man-Tag-Titles auch teilweise komplett beschissen eingesetzt, weil sie immer nur bei den Freebirds hingen. So, das ist halt langweilig, ne? Es ist halt langweilig, wenn es ein Dreierteam gibt, das irgendwelche Triple-Titel halten kann, und alle anderen Teams sind immer irgendwie gewürfelt. Und das war auch damals nicht anders. Das war auch bei NWA ganz häufig so, dass man dann ein Tag-Team mit einem Singles-Wrestler geteamt hat, um gegen die anzugehen. Und das hat halt ganz häufig einfach nicht funktioniert. Das war einer der Gründe, warum viele von diesen Six-Man-Tag-Titeln auch binnen von 2-3 Jahren wieder eingestellt wurden. Weil man dafür nicht genügend Leute hat und auch nicht genügend Stories, um das aufrechterhalten zu können. Und das ist das Problem, und das ist auch das Problem, was AEW hat. Seien wir ehrlich, wenn die Trios-Teile morgen abgeschafft werden, ändert sich für euch irgendwas in den Shows? Sehr wahrscheinlich nicht.
Nee. House of Black bleibt weiterhin ist weiterhin dominant. Ja. Und ich bleib, und es die Trios-Titel wurden ja wirklich damals, weil ich glaube, damals gab es das House of Black auch noch nicht. Es gab damals, wo sie eingeführt wurden, ein einziges Trios-Team. Ein einziges.
Nee, es gab eigentlich, oder? Ja, es gab, sie haben ja so ein paar, Death Triangle hatten sie ja noch mit
aufgebaut,
ne? Und dann hatten sie ja auch noch hier, sie haben ja versucht, die Dark Order dann plötzlich so darzustellen und natürlich auch die Best Friends. Aber da haben sie ja ganz schnell gemerkt, ja, Orange Cassidy, der scheint offensichtlich alleine zu over zu sein, also nehmen sie ihn immer raus und holen ihn nur dann wieder zu den Best Friends, wenn es gerade passt.
Mhm.
Naja. Gut, also auch jemand, der weg muss aus einer Verbindung, nämlich Powerhouse Hobbs aus QTV. QT Marshall kommt zu ihm und sagt, ja, ich habe hier total geile Ideen für dich und bla 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 und deswegen kriegst du hier die Kette. Und dann sagt er, ja, ich habe da keinen Bock drauf, ich nehme die Kette, aber ich will nichts mit dir zu tun haben.
Ja, und er wurde ja auch am Anfang auch als Will Hobbs angekündigt und war damit cool, nur QT Marshall hat dann gesagt so, hey, 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 er ist Powerhouse Hobbs.
Ja.
Und Hobbs war die ganze Zeit genervt und ich hoffe, also es bahnt sich jetzt an, dass jetzt Powerhouse Hobbs wirklich weggeht von QTV und das würd ich gut finden. Und von mir aus kann es auch dann auch Match geben bei All Out. Bei All In wäre es vielleicht in der Zero Hour, vielleicht in der Pre-Show, dass da Will Hobbs QT Marshall wegballern kann. Wäre okay, aber er muss auf jeden Fall auf Singlepfaden jetzt unterwegs sein.
Und unbedingt.
Das Segment war so.
Es war einfach, also ganz ehrlich, Leute, nehmt keine Kinder mit rein, wenn sie es nicht können. Ja, also Christians Tochter, die stand die ganze Zeit irgendwie komisch da und weiß ich nicht und war irgendwie abgelenkt und dann muss Christian ihr noch in die Seite kneifen, damit sie überhaupt ihren Cue bekommt und dann greift sie irgendwie so total zombiehaft an seinen Gürtel und bla. Ich meine, dass Christian hier eine Promo hält, ist ganz witzig, ne? Dann einfach sagt er irgendwie, er findet Darby Allin lächerlich und dass er solche Idioten wie Nick Wayne unterstützt, ne? Das ist vollkommen Quatsch. Und dann sagt sie, ja, kann ich den Gürtel haben? Und dann sagt er, hast du den Gürtel gewonnen? Nee, komm, such deine Mutter. Und dann schickt er sie weg und sie geht dann auch weg. Guck mal da grinst sie sogar, ne? Also ist so, weil sie nicht ernst bleiben kann. Das funktioniert halt einfach nicht. Und dann sagt er halt irgendwie am Schluss noch, ja, sie hat überhaupt nicht hier die nötigen Voraussetzungen, hier zu sein. Security, bringt die mal raus aus der Halle.
Raus, ja.
Das war das Einzige, was lustig war, ja.
Ja. So. Ich frage mich halt nur, wie lange das jetzt noch gut geht, dass Luchasaurus quasi hier sich das anhört.
Ja, aber das sollten sie erstmal eine Zeit lang aufrechterhalten, weil
ich hoffe es auch.
Das ist ja gerade erst in den Startlöchern. Also wenn sie das jetzt schon wieder beenden nach einem Monat oder so, ey, dann kannst du das auch knicken.
Ja,
dann haben wir Metalik und der trifft auf diesen Mann hier, Jay White. Und ja, die beiden ist ein Standardmatch, 5 Minuten. Ne? Metalik darf kurzzeitig mal zeigen, was sie so machen. Die Young Bucks kommentieren, die Guns natürlich, kommentieren währenddessen das Match mit und Jay White gewinnt am Schluss mit dem Blade Runner.
Ja. Das ist halt noch immer so eine kleine Problematik, finde ich, bei den ganzen das war nur ein Rückblick. Problematik bei ein paar Match-Ansetzungen bei Dynamite und Collision und AEW generell. Man kann schon relativ gut abschätzen, wer gewinnt und wer nicht gewinnt, weil das eben in der Storyline Sinn macht. Es ist leider zwischendurch sehr offensichtlich. Man hat es hier auch bei FTR gegen Big Bill und Cage, man hat es gegen Statlander Mercedes, man hat es eigentlich auch bei House of Black. Man hat hier eigentlich bis auf dem Main Event, wo ich ein bisschen neugierig war, kein Match, wo man irgendwie nicht wirklich schon abschätzen konnte, wer hier wirklich overgeht.
Ja, wobei ich damit nicht unbedingt ein Problem habe, muss ich tatsächlich sagen, wenn es normale Weeklies sind, um eben mal Sachen darzustellen. Dann haben wir Ricky Starks gegen CM Punk. Es gab so ein bisschen hin und her. Das Publikum war am Anfang auf der Seite von Ricky Starks, nach einer Zeit dann allerdings nicht mehr, weil er auch immer wieder irgendwie auf Ricky the Dragon Steamboat, der Special Referee war, irgendwie losgegangen ist und immer noch mal wieder was machen wollte oder sich mit ihm gestritten hat. Das war ganz gut, dass man das Publikum da so ein bisschen hin und her verschaukelt hat. Das hat Punk auch
ganz gut bekommen. Geh nochmal zurück auf das Superplex-Bild. Siehst du hinten
das Plakat.
CM Punk, Fierce, was steht da?
Blue Kane.
Oh,
so,
Gott.
Und an alle Indie-Max da draußen.
Ja.
Warum seid ihr so over mit diesem Blue Kane? Ich verstehe es nicht. Vielleicht haben wir hier... Ich will es wirklich wissen.
Ist, das, also, ist Blue Kane nicht schon wieder Geschichte?
Er ist zurückgekehrt.
Aha.
Ja.
Weil er hat doch eine Unterlassungsklage bekommen.
Ja, aber jetzt vor kurzem, oder? Weil ich weiß, vor glaube ich, 2 oder 3 Wochen...
Kurz bevor ich nach Wacken gefahren bin.
Ah, okay. Okay, ja, dann darf er, glaube ich, nicht mehr... Ja. Aber ich glaube, es war auch vor 2 oder 3 Wochen.
Mein Gott, also ich meine, sagen auch Leute, wieso, es ist doch nicht der echte Kane. Ich so, Alter, er benutzt die gleiche Schreibweise von Kane. Es ist exakt dasselbe Outfit, nur in Blau.
Ja, und weniger Muskeln.
Und ja, natürlich, der Typ ist ein Lurch, aber der baut ja auch nur darauf auf, aber das ist doch lächerlich. Also bitte.
Ja, aber vielleicht gibt es hier jemanden, der mir das wirklich... logisch und sinnvoll erklären kann, warum dieser Blue Kane over ist. Aber das Match an sich fand ich wirklich okay. Es gab ein paar Mindgames auch, das fand ich gut. Ricky the Dragon Steamboat sieht erstaunlich gut aus für sein Alter. Also der ist echt noch relativ okay. Und das auch hier dann zum Schluss gewinnt CM Punk durch einen Einroller, glaube ich.
Ja, wo Ricky Steamboat dann durchzählt und dann attackiert Ricky Starks den Dragon und kriegt dafür auch ziemliche Buhrufe.
Mhm.
So. Und dann kommt Punk mit dem Stuhl wieder rein und Ricky Starks haut ab und Punk verjagt ihn dann auch noch, er will nämlich nochmal nach vorne und Punk verjagt ihn dann, bis er dann tatsächlich backstage verschwindet und dann hilft Punk Steamboat nochmal hoch. Ja, jetzt werden natürlich wieder einige sagen, ja, man muss ja hier wieder bewusst Punk irgendwie mit Steamboat paaren, damit er overgeht beim Publikum und bla. Ja, vielleicht ist es auch so. Kann ja auch sein. Aber ganz ehrlich, ich verstehe halt auch nicht, warum einige Fans da die ganze Zeit immer noch rumjammern. Ich meine, jetzt seien wir mal ehrlich, so, wenn die Leute in der Liga Bock haben, mit Punk mitzuarbeiten, sollten wir vielleicht auf die hören und nicht auf das, was das Internet sagt oder die Elite.
Ja, und speaking of the Elite, selbst die Elite hat jetzt gesagt, dass sie, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Newsflash, die Elite und Kenny Omega und Adam Page haben ihre Verträge bei AEW über mehrere Jahre jetzt erneuern lassen und sie haben auch verkündet, sie wollen auch baldigst bei Collision sein. Ja. Bedeutet, wahrscheinlich wird es da vielleicht Backstage endlich mal so weit gekommen sein, dass sie sich vielleicht auf den Tisch gesetzt haben oder auch einfach langsam, aber sicher Gras über die Sache wächst.
Genau.
Finde ich okay. Hey, vielleicht gibt es ja auch wirklich bei Collision dann ein paar gute Segmente. Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass Ricky Starks hier als Heel jetzt wirklich als richtiger Heel dargestellt wird.
Denn, und es ist doch auch cool, wenn man Backstage mit denen sitzen kann und dann einfach Punk zu denen sagt, Alter, ich finde doch gar nicht, dass ihr scheiße seid. Ich finde einfach nur, ihr macht zu viel. Lass uns doch einfach mal ein klassisches Match worken. So, lass uns doch einfach mal zusammen, so Kenny, du und ich, wir worken jetzt einfach mal ein Oldschool-Match. Zeig doch einfach nur mal, dass du es kannst. Und wenn Omega sich dann darauf einlassen würde, weißt du, dann kann das richtig gut sein.
Hey, da werden so geile Match-Konstellationen auch zustande kommen. Ja. Ich meine, Adam Page gegen CM Punk, wenn es da nicht den Twist gegeben hätte, war auch gut. Und Kenny Omega gegen CM Punk, Alter, das alleine das auf einem Main-Event für einen Pay-Per-View zu lesen, das ist, dafür kommen die Leute. Dafür holst du alle ab, finde ich.
Ja, natürlich, absolut. So, weil wir gerade natürlich über die Elite gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch einmal über unsere Elite sprechen. Und das sind natürlich unsere Patrons.
It is again time to give credit to all of our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Deuce, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Maximilian Gotchling, Michael Boorman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Mooseman and Vincent Vega. Thanks for your support.
Ja, vielen Dank für euren Support und wir gehen natürlich weiter mit AEW Dynamite für euch.
Muss es wirklich sein?
Ja, leider ja. Es ist AEW Dynamite Nummer 201 in der Nationwide Arena in Columbus, Ohio am 9. August 2023, also sozusagen gestern. 3600 Leute waren da und es ging los mit diesem Segment hier und es war mir persönlich zu aufgesetzt. Es hat viel zu lange gedauert, es war einfach Quark. Man sieht auch mal, wie viele Leute eigentlich in der Jericho Appreciation Society sind. Die Antwort ist zu viele.
Ja, waren.
Ja.
Denn Jericho kommt raus, will was sagen, aber dann wird er im Grunde nacheinander. Zuerst Daniel Garcia sagt, nö, ich bin raus. Dann kommt, dann geht er raus. Dann Jack Hager, endlich ohne Hut, obwohl er sagt, er mochte den Hut, geht auch zum Glück. Vielleicht klappt da jetzt irgendwas. Dann
Ty Conti
auch wieder schauen. NRJ wieder schauen. Alle. Ausnahmslos alle sagen Tschüss. Ich meine, ich hätte es auch besser gefunden, wenn alle gemeinsam gegangen wären, aber so hat man zumindest endlich einmal diese Jericho Appreciation Society weg und vielleicht kann Jericho jetzt endlich bald retiren.
Ja, das glaubst du ja wohl selber nicht. So, also auf jeden Fall war es eben genau das. Ne? Einige waren ein bisschen besser im Reden, andere ein bisschen schlechter. Angelo Parker hat versucht, das ein bisschen emotionaler zu machen, genauso wie Matt Menard. Angelo habe ich es mehr abgenommen als Matt Menard, muss ich tatsächlich sagen. Ja, Sammy Guevara hat sogar noch Pops bekommen, weil er dann auch gesagt hat, Alter, ich bin loyal. So, ja, das ist einfach so. Und du hast dich sicherlich ein paar Mal im Ton vergriffen und so, aber weißt du was, im Moment, du siehst es ja, alle Leute gehen und vielleicht kriegst du deinen Kram mal gerade und wenn du ihn gerade gekriegt hast, vielleicht bin ich dann noch da.
Ja.
Und dann ist er halt gegangen.
Und Foreshadowing, das war eines der besseren Zeitpunkte von Dynamite. Es fing richtig gut an. Dann gab es noch Don Callis, der sagte so, ja, wenn da etwas, das mit mir zu tun hat, tut es mir leid. Und Jericho sagte nur so, ja, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen, lass uns die nächste Woche verkünden, wo ich mir nur dachte, warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt?
Ja.
Aber, na gut. Kommen wir zum ersten Opener. Stinker des Abends.
Ja, Young Bucks gegen Hardy Boys. Bin ganz ehrlich, ich habe mir davon nicht viel versprochen. Das war okay. Es ist nicht geil, aber es war jetzt auch kein Totalausfall. Viel hin und her in meinen Augen. Viel typischer Abspulkram, den sie dann da irgendwie gemacht haben. Und auch hier war es natürlich in meinen Augen vollkommen klar, dass die Young Bucks gewinnen, weil sie natürlich für FTR sinnvolle Gegner sein müssen. Das ist auch okay.
Genau. Das Bild hier fand ich relativ gefährlich.
Ja, wobei Jeff ist gut gelaufen. Das Ende war tatsächlich in Ordnung, wo sie da durchgerollt sind und ihn direkt in den BTE-Trigger genommen haben. Der BTE-Trigger sah einigermaßen aus. Ich bin ja kein Fan vom BTE-Trigger, ich mag den ja nicht. Also ich finde, der sieht einfach immer kacke aus. Aber hier macht es zumindest Sinn und dann war es relativ schnell vorbei. Das Match ging 11 Minuten,
fand ich auch ein bisschen zu lang, aber okay. Also ich habe schon schlechtere Bucks-Matches gesehen, ich habe auch schon schlechtere Hardy-Matches gesehen, ja. Aber alles in allen generell, sie haben halbwegs harmoniert, aber trotzdem irgendwie, ich bleibe weiterhin dabei. Matt und Jeff sollten langsam aber sicher über das Retirement nachdenken.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, dann halten die Young Bucks noch eine kurze Promo, natürlich auf FTR und dann kommen This is Awesome Chance und bla bla bla. Und dann sagen sie All In und dann kommt FTR raus, genau. Und ja.
Das war's. Kurze Promo. Ja. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen angefeuert. Ja, dann kommen wir zu...
Dann kommen wir zu Alban Part 1. Wir sind dann irgendwie in einem Trampolinpark und Adam Cole will die ganze Zeit Trampolin springen und dann sagt MJF, ach, hier gibt's auch Dodgeball und dann schmeißt er alle Kinder mit Dodgeball ab, ja, und die Kinder overacten und oversellen natürlich alles, das ist halt einfach totaler Quatsch und dann kommt ein kleines Mädchen und sagt, ja, ihr seid scheiße, also Adam Cole will noch irgendwas sagen und dann zeigt das Mädchen ihm den Mittelfinger und dann ist Adam Cole auch ein bisschen sour und dann gibt's den Dodgeball für sie, aber das sieht man dann nicht mehr.
Ja, ich fand's unterhaltsam, ich habe gelacht zwischendurch, einfach weil ich das Acting von beiden lustig fand. Aber ja, es ist halt eben unter dem Banner von, okay, da kommt bald ein, im Wembley-Stadion, ein Match zwischen den beiden um den World Belt. Da ist so ein Aufbau schwierig, sage ich einmal. Speaking of, aber schwierig, wir kommen zu meinem verhasstesten Team ever zurzeit in der AEW, Blackpool Combat Club.
Ja, genau, so. Und dann sagt er irgendwie, ja, wir haben ja deine Mutter noch Blumen geschickt, so, ha, 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 bla, und Penta und Phoenix werden heute auch verlieren. Und dann sagt Claudio Castagnoli, ja, pack, viel Spaß zu Hause, wir haben dir ja gesagt, du kannst es nicht einfach in den Rücken fallen und dann irgendwie so tun, als wäre nichts gewesen. Und dann sagt Wheeler Yuta auch noch irgendwie was, ich weiß gar nicht mehr, was er da noch irgendwie sagte. Ach so, ich glaube, er hat da irgendwie gesagt, ach ja, jetzt verpasst du deswegen Wembley, aber ist ja nicht so wild für dich. Ja, ist eine Heel-Promo, war okay, aber wie du richtig sagst, der Blackpool Combat Club, der ist momentan halt einfach echt anstrengend mit diesem ganzen Hardcore-Bullshit.
Und ich denke auch, dass das die Verletzung von Pac nur eine Story ist und dass Pac dann bei Wembley auftauchen wird und einen Mega-Pop bekommen wird. Das ist meine Theorie.
Apropos Hardcore-Bullshit, der FTW-Title ist irgendwie on the line oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau, wurde nicht so ganz klar dargestellt, aber gut, Rob Van Dam kommt raus und wird dann auch direkt attackiert, während er noch was sagen will oder Rob Van Dam machen will, seine Pose, und dann gibt es ein Match. Das ist eigentlich okay. Es ist ein Hardcore-Match, weil Taz dann auch am Kommentatorenpult sagt, it's FTW rules, man. Ja, ich so, ja, okay, was sind denn FTW-Rules? Ja, gut, okay, also einfach Hardcore-Regeln. Das hier war ich zum Beispiel richtig beschissen. Man sieht hier zwei Teile im Ring liegen. Das waren die Stulpen von den Stiefeln von Jack Perry. Alter, und Bryce Ramsburg ist so ein Dulli als Referee. Er sieht das eine Teil die gesamte Zeit über nicht. Man erkennt einfach daran, Referees sind dazu angehalten, Foreign Objects aus dem Ring fernzuhalten, solange es kein Hardcore-Match ist. Und auch kleine Teile werden bei Hardcore-Matches von den Referees normalerweise aus dem Ring gekickt. Warum? Weil es gefährlich sein kann. Die Wrestler können darauf ausrutschen, sie können auf irgendwelche Splitter fallen oder sonst irgendwie was. Und das ist hier der Fall. Und er hat so schlechte Ringübersicht, dass er das Teil im Ring nicht liegen sieht. Das kann nicht wahr sein, Alter. Da werden Referees als erstes drauf geschult. Es ist zum Kotzen. Tut mir leid. Bryce Ramsburg ist eine Pfeife.
Eine absolute Pfeife. Und ich fand aber auch das Match bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann zu Stühlen und Tischen ging, echt gut.
Ja,
und es war auch okay. Und wirklich Jack Perry als Heel finde ich auch gut.
Funktioniert, ja.
Ja, funktioniert. Und Rob Van Dam ist wirklich, da kann man auch Credit geben.
Der Spin-Kick war gut. Der sah sehr gut aus. Der Spin-Kick
war super und er war generell echt noch ziemlich gut, ziemlich fit im Ring. Das kann man schon sagen. Aber alles in allem, es ist und bleibt der
FTW.
Ja. Aktionen, der Kick hier mit dem Stuhl gegen Jack Perry ist auch sehr gut gewesen, finde ich. Es gab dann auch einen Five-Star-Frog-Splash gegen Jack Perry, aber der Referee, und das hat dir, glaube ich, richtig gut gefallen, Bryce Ramsburg wurde ausgenockt.
Ja, das war genau hier. Das war mal richtig einen ins Gesicht bekommen hat, der dumme Idiot. So, und dann kam der Schwachsinn. Jack Perry steht mit RVD auf dem Top Rope und RVD macht nur so, überhaupt wirklich gar nichts, und Jack Perry springt freiwillig durch den Tisch. Nö, das sah wieder scheiße aus. So, das war halt kacke. Dann gab es den Five-Star-Frog-Splash. Das Publikum zählt bis 10. Aubrey Edwards kommt rein. Yay, ein Referee wird durch den anderen Dödel ersetzt. So, 1-2, Kick-Out natürlich in dem Moment. Dann haut Jack Perry ihm in den Hoden, rollt ihn ein und gewinnt und behält seinen Titel. Und Aubrey Edwards kann es nicht glauben, aber kann natürlich auch nichts machen, weil es ja FTW-Rules sind.
Ja. Aber hey, ich glaube, aber immerhin wurde der Titel jetzt mal verteidigt. Und wenn es jetzt durchgehend FTW-Titel ist, FTW-Rules, und soll das heißen, dass Jack Perry immer alles machen darf, um zu gewinnen, ja, dann ist es halt der Dirty-Titel. Ja. Ist es halt der Dirty-Titel und Jack Perry kann hier wirklich schön heel-worken. Kann man ja machen.
Genau. Dann haben wir Alex Abrahandis und die Lucha Bros, die stehen bei René Paquette. Und Lucha Bros sagen, ja, wir kämpfen hier für Pack und überhaupt, und ihr seid ja nur der Blackpool Coward Club. Ja, und nur gedacht, wow, Gott. You wrote it yourself, right?
Ja.
Dann kommen MJF und Adam Cole raus und ja, halten dann irgendwie eine Promo.
So, ja, MJF will ja das, dachte ja, ah, das ist ein Promo-Battle und fangt dann an so, warte, wie hat er gesagt, Adam Cole, du bist so weiß und dünn, in den 80ern hätte Hulk Hogan dich geschnieft.
Ja.
Das fand ich witzig.
Und alle, wow.
Hat ja, er nicht gesagt.
Ist irgendwann Adam Cole ist dann irgendwie dagegen angegangen und bla und hat dann gesagt, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach, dass wir bei der Zero Hour um die Tag Team Titel antreten. Und dann sagt MJF so, hä, wir sind schon dagegen angetreten, wir haben verloren und bla. Nein, um die Ring of Honor Tag Team Titel. Und das sollten wir doch machen. Und das Publikum, yay. Und ich habe nur gedacht, ja, dann sagt MJF das, was ich in dem Moment gedacht habe. Du willst wirklich, dass ich an einem Abend zweimal wrestle? Und dann sagt er, ja, genau das will ich. Und da habe ich auch nur gedacht, Alter, Leute, ist es eigentlich schon wieder too much, aber gut, meinetwegen.
Ja, so. Adam Cole hat es zumindest argumentiert mit, er Ring of Honor hat ihn groß gemacht und er hat noch nie, glaube ich, den Tag Team Titel dort gehalten. Ja, von mir aus.
Ich weiß es noch nicht so genau. Ne? Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass das dann der rote Faden für All In ist oder so, dass Adam Cole bei dem Match MJF in den Rücken fällt. Und dann sie für den Main Event sich in die, dann auch wirklich ein hartes Match haben, wenn man es sinnvoll aufbaut. Aber dann würden sie sozusagen den Opener und den Abschluss machen mit einer Storyline während des Pay-Per-Views. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach zusammen den Tag-Team-Titel gewinnen und das ist es dann.
So. Ah, das wäre fürchterlich.
Ja, wobei man könnte dann natürlich auch das machen, sie gewinnen den Tag Team Titel von Aussie Open, weil Aussie Open brauche ich ganz ehrlich nicht bei Ring of Honor, wozu? Die sind sowieso hauptsächlich bei NJPW, wenn ich das richtig sehe. Wenn sie dann den Tag Team Titel gewinnen und im Main Event gibt es irgendein Betrayal, also dass Adam Cole oder MJF den einen oder den anderen irgendwie betrügt, dann könnte man natürlich dadurch, dass sie ja noch den Ring of Honor Tag Team Titel zusammen haben, da noch eine Storyline draus machen. Nur, das Problem ist halt wieder, warum sollte man jetzt wieder ein Ring of Honor Tag Team Title irgendwie bei AEW verteidigen? Ja, das macht für mich keinen Sinn. Sie wollten die Shows ja bewusst irgendwie klarer trennen, also.
Jo. Ja, eben meine Rede. Ich brauche, und ich auch ein Adam Cole und ein MJF brauchen die Ring of Honor Titel nicht.
Nee.
Und den Roderick Strong mit seinem Adam, brauche ich auch nicht. Ja. Alter, sie haben Roderick Strong komplett gegen die Wand gefahren.
Ja. Ja, und er ist dann irgendwie sauer und keine Ahnung und bla. Ne? Und dann sagt der MJF, hat er ja, glaube ich, noch gesagt, ja, du bist ja wirklich ein Perversling, wenn ich hier mehrfach antreten muss. Und dann rufen alle Pervert aus dem Publikum. Da habe ich auch nur gedacht, okay. Und dann schreit er irgendwie Roderick Strong an und sagt irgendwie, Alter, ich krieg bei dir echt harte Ex-Girlfriend-Vibes. So, was ist mit dir los? Das ist halt super anstrengend. Ja, dann kommt das Kingdom raus, also Matt Taven und Mike Bennett. Und dann umarmen sie Roderick Strong, weil der so traurig ist. Und dann sagt Adam Cole, zu Maxwell, ja, ich bin auch dein Freund. Ich sag's ja, das haben doch Teenager geschrieben, ey. Das sind Teenager-Storylines, die hier momentan laufen. Genauso wie, ja, wir machen Autos kaputt, etc. Sind sie momentan da drauf, dass sie irgendwie 16-jährige Jungs abholen wollen? Oder ich verstehe es nicht.
I have no clue.
Ja.
I have no clue.
So. Dann kommen wir zu dem nächsten Match.
Oh Gott.
Ja, Lucha Bros gegen Blackpool Combat Club. Ja, ich fand's langweilig.
Ich fand's langweilig und Moment, der sah, glaube ich, dieses Mal ganz okay aus, aber das, was jetzt dann danach kommt wieder, es gab nämlich wieder diesen Piledriver mit dem Stomp und Alter, sie schaffen es, ja genau, da ist das Bild, sie schaffen es noch immer nicht, zeittechnisch ja, das so hinzubekommen, dass sobald Rey Fénix mit den Füßen bei seinem Gegner ist, dass Penta sich fallen lässt. Nee, es ist, Rey Fénix kommt, Stomp, 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden später geht's zu Boden. Und diesmal genau, auch ohne Impact. Der Move hatte null Impact, auch bei der Crowd nicht.
Ja. Dann wie immer, Penta wird wieder die Maske abgerissen. Alter, wie oft hatten wir das jetzt schon, dass Penta die Maske abgerissen wurde oder er mit dem Teil irgendwo am Seil festgezurrt wurde. Das hatten wir schon so oft. Ja, und Claudio hat sich dann die Maske aufgezogen. Indes hatte dann, glaube ich, John Moxley Fénix eingerollt oder so. Und ja, ja, das war's dann. Und dann wurden die Lucha Bros halt noch total zusammengetreten. Und ja. Rey Fénix wurde noch mit dem Titelgürtel attackiert.
Genau. Und John Moxley hat natürlich geblutet.
Ja, hatte er? Weiß ich gar
ja,
nicht.
Ja, so auf der Seite. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder nicht gewollt. Auf jeden Fall hat er geblutet.
Ja, wahrscheinlich ist nochmal die Wunde aufgegangen von Rampage oder so. Wer weiß so. Dann sehen wir Kenny Omega und da wird dann gefragt, ja, was machst du denn bei Wembley? Und dann sagt Kenny Omega, weiß ich auch nicht. Wow.
Ja, ich muss einfach mal warten, wie es jetzt bei mir aussieht und bla und Alter.
Ja.
Dann kommt schwierig, die das Ganze.
Mogul Embassy kommt raus und labert rum. Also Prinz Nana und Swerve Strickland und überhaupt, wer war denn da noch dabei?
AR Fox, ja, da und dann genau. die Dings da, wie heißen sie?
Tamaloa war, glaube ich, noch mit dabei.
Ja,
war
genau. Das,
so, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, und dann gibt es da irgendwie, dann kommt Sting und Skiabo und wieder It's Sting!
Alter, Fresse, Tony!
Oh, es ist so anstrengend. Ey, Skiabo wird auch immer anstrengender, ja, und Sting haut dann alle Leute zusammen.
Jo. Ja, und, ja, und es wurde wohl anscheinend von Tony Khan ein Match für All In dann bestätigt, nämlich, Achtung, jetzt kommt's, Darby Allin und Sting treffen auf Swerve Strickland und AR Fox in einem Coffin-Match. Ist das nicht toll?
Ja, geht so.
Ja.
Ja. Toa Leona heißt er. So.
Ah, okay.
Ja, ich war gerade, ja, ich hab ihn schon wieder verwechselt. Ich verwechsel die beiden immer. Ja. So, also Toa Leona und dann, ja, dann kommen wir zum Main Event des Abends.
Hikaru Shida gegen Anna Jay.
Ja, die wieder von den 2.0-Jungs begleitet wird. Ja, sie hatte ja, wie gesagt, eine Promo darauf gehalten, dass sie ja kein Rookie mehr ist. Ja, ich sehe das nicht, bin ich ganz ehrlich. Es ging ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Es war ein so lala-Match, nichts wirklich Besonderes. Am Schluss gab es den Katana und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, sie wird gepinnt. Dann kommt Angelo Parker, fummelt irgendwie Anna Jay nochmal an der Hand rum. Keine Ahnung,
wieso. Ich glaube, er wollte die Hand von Anna Jay zum Seil begeben.
Ja, hat aber nicht mehr geklappt. Außerdem hatten sie auch gar keine Zeit mehr in der Show. Und ja, dann war es irgendwie vorbei. So, und deswegen wird Hikaru Shida jetzt ihren Titel verteidigen gegen Toni Storm. Und ich frage mich überhaupt, es soll ein Fatal 4-Way um den Titel werden bei Wembley. Warum hat sie überhaupt, warum ist sie nicht automatisch gesetzt als Champion?
Verstehe ich auch nicht.
Ja, so. Aber gut, sie hat jetzt NRJ besiegt. Ansonsten wäre ja jetzt NRJ dann Champion gewesen, ne? Und dann in das Turnier reingegangen, offensichtlich. Ja. Also ja, keine Ahnung, aber NRJ verliert natürlich. Und wir wissen natürlich auch ganz genau, wer die beiden anderen sein werden, nämlich Saraya und Britt Baker. Und Saraya wird den vor heimischem Publikum gewinnen und dann ist gut.
Ja, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass Britt Baker gegen The Bunny verliert, obwohl ich es mir eigentlich wünschen würde.
Ja, ja, das wird wohl nicht passieren. So, damit sind wir am Ende diese Woche. Ja, Collision wieder eindeutig die beste Show in meinen Augen. Ansonsten gab es nicht so viel Tolles zu sagen. Aufbau für All-In ist so lala. Ein paar Sachen sind okay. Die meisten Sachen sind Murks. Und ja, AWV die letzten Wochen plätschert einfach so vor sich hin. Tut mir leid, aber ich fand auch Dynamite heute unglaublich ermüdend. Es ist langweilig. Wie geht's dir?
Ja, also ich fand Dynamite ein bisschen, glaube ich, unterhaltsamer als du. Ich fand ein paar Sachen okay. Ein paar Sachen funktionieren einfach bei mir auch nicht. Rampage, also ich schaue einfach kein Rampage mehr. Ich kann es nicht mehr sehen, weil es ist für mich die neue Dark. Collision wieder sehr, sehr stark gewesen. Ich meine, sie sind leider, also sie haben, glaube ich, das einzig Richtige gemacht. Sie sind gegen den SummerSlam angetreten während der Sendezeit. Natürlich haben sie da Zuschauerzahlen eingebüßt, aber das ist der richtige Weg, dass man einfach eine kontinuierliche Sendezeit hat. Und man hat das letzte Woche gesehen, dass sie wirklich raufklettern. Und die Stories machen dort Sinn. Die Matches sind zum Großteil sehr gut bis gut. Und es ist dort wirklich Wrestling zu sehen, zum Großteil. Dynamite hat einfach weiterhin das Problem, dass sie zu viele Sachen machen wollen, die rein die Marks wahrscheinlich nur abholen oder einfach nicht greifen bei mir.
Ja.
AEW, also wir haben jetzt vielleicht noch 2 oder 3 Wochen bis All In. zum größten Pay-Per-View ever von AEW. Mhm. Und es kommt aber bei mir leider nicht dieses Feeling hoch.
Das geht mir genauso. Ja, trotz alledem, All-In werden wir uns natürlich angucken und auch der Mattes wird weiterhin Rampage gucken. Ja, wenn der Ken weiter guckt, guckt auch der Mattes weiter. Ja, ja, da gibt es keine Ausreden. So.
Oh Mann.
Also, dann, ja, vielen Dank an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Ja, denkt bitte an den Like-Button, wenn ihr noch nicht subscribed habt, macht das bitte. Und wir sehen uns am Sonntag zu den News wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.